Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Diese Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos. Nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung. Vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit SkinSafe Technology, mit auswechselbarer Keramikklinge mit LED-Beleuchtung. Das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar. Der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Aua, kein gar nichts. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also, ab zu manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code HACKMAN. H-A-C-K-M-A-N. Code HACKMAN bei manscaped.de. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Championship Rounds mit Florian Mann-David und Sebastian Hackl. Ich hoffe, ihr seid so gut drauf wie wir. Bist du gut drauf, Flo? Ich habe dich gar nicht gefragt.
Doch, doch, selbstverständlich. Ich bin immer gut drauf, wenn ich mit dir bei MMA quatschen kann. Dann bin ich erstmal tiefenentspannt. Kannst du Gleiches zurückgeben?
Sehr, sehr gut.
Ich finde es immer grauenvoll mit dir. Das wäre jetzt eine Antwort. Wie geht's dir?
Ich kann nicht klagen. Die beruflichen Projekte laufen alle gut. Mein Stream hat richtig gute Zahlen, mein WWE-Stream. Mhm. Vielleicht kann ich bald wieder so einen Hammergast ankündigen. Mit dem kann ich dann vielleicht auch wieder über MMA quatschen. Ja, die Sendungen laufen. Es gab eine 17-teilige Doku, die wir jetzt abgeschlossen haben.
Fertig?
Okay. Über das Thema WWE. Da habe ich Untertitel geschrieben und so an den Texten gefeilt und solche Sachen mal gemacht. So hinter der Kamera mal gearbeitet. Ja, und am kommenden Wochenende gibt es UFC 271 auf The Zone. Da kann ich übrigens auch was Spezielles verkünden. Ich werde an der Seite von Peter Sobotta und Andreas Kraniotakis kommentieren und wir werden auch vor der Kamera zu sehen sein. Also es wird ab und zu mal in unser Studio geschaltet und dann werden wir die Dinge analysieren. Ich hoffe, es werden gute Kämpfe. Ich hoffe, wir haben was zu analysieren, aber ich bin mir da relativ sicher, wenn ich da vorausblicke.
Ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich. Klingt cool. Ich bin ja zugegeben jemand, einfach auch aus Macht der Gewohnheit. Ich habe überhaupt nichts gegen deutschen Kommentar, aber der einfach auf Englisch schaut. Dafür kündige ich dir jetzt hiermit an, schaue ich auch mal in den deutschen Kommentar rein. Aber ich glaube, ich bin da auch sehr speziell. So, ich glaube, ich könnte mir teilweise Kämpfe auch ohne Kommentar anschauen. Das ist halt so eine Sache für sich. Aber beim besten Willen, ich spreche mit einem UFC-Kommentator, wollte ich dir deinen Job nicht schlecht reden. War vielleicht ein Kommentar, den ich mir hätte sparen können. Aber das Englische ist einfach Macht der Gewohnheit. Ich muss aber auch sagen, die werden schlechter. Finde ich wirklich. Ich finde es inzwischen zu sehr persönlichen Plausch, oft mittendrin im Englischen. Hat irgendwie in meinem Gefühl, vielleicht aber auch, weil ich immer mehr reinkomme und selbst irgendwie was sozusagen habe, so in den Eindruck hinterlassen. Vielleicht switche ich ja. Vielleicht ist das ja der Beginn einer neuen Ära im Hause Mann-David.
Also ich habe überhaupt kein Ego bei solchen Dingen. Du kannst da schauen, was du besser findest. Ich muss halt zur Verteidigung der Kollegen sagen, ich habe mir die Karte mal aufgerufen. Das sind 13 Kämpfe zu kommentieren an einem Abend.
Das stimmt natürlich.
Das ist schon viel. Ich sehe da bei uns schon einen Vorteil. Wir sind zu dritt am kommenden Wochenende und kommentieren 5 Kämpfe. Mhm. Da kannst du wirklich rausfeuern und 3 Stunden voll motiviert sein. wenn du da sitzt und ja, die Maincard dauert ja schon teilweise über 3 Stunden und dann machst du 3-4 Stunden Prelim-Kämpfe, das ist schon lange. Und dass du da auch mal so ein persönliches Gespräch einbindest und immer nur nicht nur die Action callst, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich fand es dieses Mal gar nicht so schlimm. Ich glaube, es waren Felder, Bisping und Fitzgerald, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, es waren mal kurze Seitenhiebe zwischen Bisping und Felder, aber die waren ja ganz lustig. Nein, das sind... Ja. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, wenn sie zu eng befreundet sind. Also so Joe Rogan und DC sind einfach, das sind einfach Buddies. Kann auch nice sein, aber da wird halt auch einfach über den Sinn von NFTs mitten im Kampf gesprochen. Und ich frage mich so, ey Jungs, da kämpfen gerade 2 Athleten. So, sprecht mal über die. Naja.
Ja, wir sprechen heute auch. Ne? Wir beschäftigen uns mit der UFC Fight Night Strickland gegen Hermansson oder Hermansson. Ich sage Hermansson, weil ich auch im englischen Kommentar das jetzt so in meinem Hirn eingebrannt habe. Diese Card ging am vergangenen Wochenende im UFC Apex in Las Vegas über die Bühne. Und im Hauptkampf sind 2 potenzielle Herausforderer auf den Titel im Mittelgewicht aufeinander geprallt. Also so wurde es uns wenigstens mal verkauft. Ob das jetzt wirklich so ist, das lasse ich mal dahingestellt. Also die Nummer 6 im Mittelgewicht, nämlich Jack Hermansson gegen die Nummer 7 im Mittelgewicht, Sean Strickland, der nun einige Plätze nach oben gerutscht sein sollte, Flo.
Ja, auf jeden Fall. Also war halt wieder so ein typischer Sean Strickland, muss ich sagen. Mächtiger Jab, dieser aufrechte Stand. In dem Kampf, gut, Hermansson ist jetzt nicht der allerbeste Boxer, aber an sich ja schon ein recht runder MMA-Kämpfer, ist mir dann auch nochmal aufgefallen. Das hat er nicht in dem Kampf erst bewiesen, aber da habe ich es nochmal ganz bewusst gesehen, was für gute Maid-Bewegungen er auch hat. Das muss man Sean Strickland sagen. Und ja, man kann böse sagen, du, das ist irgendwie ein One-Trick-Pony, der Jab ist halt mächtig und wenn gerade es sich anbietet, wird auch die Rechte hinterhergeschlagen. Aber das macht er ziemlich gut. Ja, hohes Volume fürs Mittelgewicht. Souveräner Sieg eigentlich.
Ja, war trotzdem eine Split Decision. Ja. Ich lese es jetzt nochmal hier auf meinem Rechner und kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Ich glaube, da sprechen wir am Ende drüber. Es ist tatsächlich dubios auf dieser Card, auf dieser Main Card, 6 Kämpfe und 3-mal Split Decision. Fangen wir mit der allerersten an. Das war für mich, ja, nicht nur für mich, auch für die UFC-Offiziellen offensichtlich, der Fight of the Night. Es war ein Kampf im Catchweight. Julian Arosa gegen Steven Peterson, auch da Split Decision, 28-29, 29-28, 29-28 zugunsten von Julian Juicy J. Arosa. Der Kampf hatte dieses Catchweight-Gewichtslimit von 149 Pfund, also 67,6 Kilo statt 66,2, weil Steven Peterson das Gewichtslimit nicht geschafft hat. Und Julian Arosa hat es geschafft. Deswegen gönne ich ihm den Sieg, Flo. Hört sich das blöd an, wenn man sagt, nee, der eine hat das Gewicht geschafft, der andere nicht. Es war eine Split Decision und es hätte so oder so ausgehen können tatsächlich. Aber ich gönne es dem einen mehr, weil er professioneller war.
Nee, kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, natürlich, es ist ein paar Gramm. Es ist für so einen, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher Wahnsinn, dass man überhaupt so genau sein Gewicht timet. Aber ey, ihr seid Profis, das wird von euch erwartet. War ja jetzt auch nicht das erste Mal im letzten Kampf. Oder hat er in der Zwischenzeit noch einen gemacht? Auf jeden Fall gegen Chase Hooper hat er auch Gewicht schon nicht geschafft. Ja. Und da auch irgendwie, ich erinnere mich an eine Szene, wie er irgendwie dreckig mit den Achseln zuckt und sagt, ja, ist doch komplett egal, ich stehe hier im Cage. Vor allem hier unsympathisch und jetzt irgendwie wiederholt. Ich glaube, wie gesagt, der nächste Kampf direkt. Wieder nicht Gewicht geschafft, verstehe ich voll, dass man einfach auch von einem Profi Professionalität erwartet. Und fand doch irgendwie Arosa so ein, weiß nicht, stilistisch so ein bisschen ansehnlicher. Also er hat deutlicher gewackelt. Also für mich Runde 3, die, über die man sich streiten kann. Für mich holt er die erste vermutlich. Ja. Runde 2 verliert er komplett klar. Kann man sich ja manchmal so vorstellen, darüber haben wir nicht zu reden, aber hätte man so überlegen können, okay, One scored einen Kampf in einem, einfach nicht rundenweise, hätte für mich durch Runde 2 Peterson den Kampf klar gewonnen. Diese großen Highlights, boah, du hast ihn da fast aus dem Ring geholt, die hatte nur er. Aber nö, Runde 3 war für mich wieder eng und ich verstehe das irgendwie, dass es eine Split Decision wurde.
Auf jeden Fall bin ich beides, war ein sehr knapper Kampf. Ich möchte heute mal mit Kritik anfangen. Ist nicht so meine Art, weiß ich, aber Steven Peterson, 29 Profikämpfe, okay. 10 Jahre, über 10 Jahre, glaube ich, sogar Profi. Und du sagst es ja, 2-mal hintereinander das Gewicht nicht geschafft. Was ist da los? Also Chase Hooper hat er zuletzt besiegt und da war auch wieder 2,5 Pfund oder so zu schwer. Also das ist einfach unprofessionell in meinen Augen. Und jetzt will er sich Hilfe holen. Also echt jetzt im Alter von 31 Jahren, seit 2010 ist der Mann Profi, hat sogar im Bantamgewicht gekämpft. Das ist jetzt sein fünftes Jahr in der UFC. Jetzt will er sich Hilfe holen. Jetzt will er anfangen, professionell Gewicht zu machen. Schmeckt mir nicht so. Also hat gut gekämpft, will ich gar nicht kritisieren. Und der Weight Cut, glaube ich, war auch hart für ihn. Ich fand, er hat nicht gut ausgesehen. Hat ein bisschen bleich ausgesehen, so um die Nase in der ersten Runde. Kam dann besser in den Kampf, du hast ja gesagt, in der zweiten. Schade. Und was ich mir auch gemerkt habe, habe ich heute noch gelesen, ich glaube bei Bloody Elbow habe ich es gelesen, die Prämie von Stevenson hat Rosa bekommen.
Ach krass, das ich wusste nur, er hat sie nicht bekommen, aber nice. Also ja, doch, es war schon ein enges Ding, der muss sich für die Runde 2, darf der sich auch nicht auf die Schulter klopfen, aber doch, ja. Ich gönne sie ihm irgendwie. Das Ding ist halt auch, da muss ich sage es hier, wir sind ein Podcast als Privatperson, da finde ich, kann ich sowas auch einfach mal rausholen. Mir ist Peterson irgendwie unsympathisch, ich weiß nicht ganz, woran es liegt, ich mag den nicht so, aber muss dann auch fairerweise sagen, lieber spät als nie natürlich mit der professionellen Hilfe, plus wir sprechen oft über Fighter Pay, ich meine, da musst du ja auch eine weitere Person, die irgendwo Teil deines Camps ist, zahlen. Vielleicht kann er sich inzwischen auch einfach erst leisten oder will diese finanziellen Investitionen tätigen. Keine Ahnung. Also prinzipiell finde ich, sage ich erstmal Daumen hoch. Natürlich kann man sagen, fällt dir spät auf, aber es ist ja trotzdem dieser typische Spruch, eigentlich ist der erste Weg zur Besserung ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, die UFC bietet da ja auch tatsächlich Hilfe an. Das hat ja auch Niklas gesagt. Also es ist ja nicht so, dass man das jetzt total teuer bezahlen müsste. Also das ist deswegen meine Kritik. Fighter Pay ist natürlich ein ganz anderes Thema, sagen wir auch in jeder Ausgabe. Aber ja, also jetzt habe ich ihn vorher übrigens umbenannt. Der Mann heißt Steven Peterson, nicht Stevenson. Doch. Ist mir aufgefallen. Ja, bei so viel Negativität, wir hacken ganz schön auf ihm rum. Nee, es war eine gute zweite Runde von ihm auf jeden Fall mal. Runde 3 ist halt einfach mal nur ein brutales Schlachtfest. Also die Runde kannst du echt beiden geben. Erosa holt sich, glaube ich, 2 Takedowns, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Und Peterson versucht aber mit dem Guillotine jedes Mal den Kampf zu beenden. Ne? Und beide sind super aggressiv. Erosa hat ein bisschen mehr Kontrollzeit. Deswegen könnte man sagen, okay, beide treffen ungefähr gleich oft, aber der eine kontrolliert mehr. Das ist ja auch ein Faktor, wenn auch nicht der oberste. Und ich sage nochmal, ich gönne Erosa den Erfolg. Er ist einer, der immer alles rauslässt und alles im Octagon lässt. Er hat das Gewicht gemacht, er war professioneller. Deswegen geht das für mich so von meinem Gefühlsempfinden her in Ordnung.
Ja, schließe ich mich komplett an. Aber für mich ist tatsächlich, kennst du diese Kämpfe, wo du denkst, es ist korrekt, dass das Split Decision steht? Das ist für mich so eine. Das war ein knappes Ding, das soll da auch stehen.
Ja, also man kann das absolut in beide Richtungen gehen. Also steht, wie gesagt, das ist so der Idealfall von einem Kampf, wo es auf die dritte Runde ankommt. Beide gewinnen eine jeweils, klar. Und wer macht es halt dann in der dritten? Man kann es so oder so sehen. Man hatte das Gefühl, es ist vielleicht auch eine Sache vom Gewicht, wenn du ein bisschen schwerer in den Kampf kommst, dass die Treffer ein bisschen härter sind. Ja. Der andere kontrolliert dafür mehr und ringt besser. Mei, also, wie du immer sagst, Coinflip, ne? So ein Münzwurf. Und der Juicy J hatte da die bessere Seite der Medaille auf seiner Seite.
3-1 Underdog gewesen, natürlich auch. Dafür hat er einen wirklich einen guten Kampf gemacht. Danach hatten wir das quasi offizielle The Ultimate Fighter Turnier. Trishan Gore gegen Brian Battle. Ich weiß nicht, ob du die, was war das, 29. Folge, Staffel von The Ultimate Fighter noch verfolgt hast. Ich glaube, als jemand, der da so ewig am Start ist, wird man irgendwann so ein bisschen die Lust an dem Format verlieren. So wirklich was Neues dazu haben sie ja nicht gemacht. Gab 1-2 ganz lustige Szenen, irgendwie mit Volkanovski und Ortega. Ich mochte eine sehr, wie Ortega Volkanovski einen Streich spielen wollte, ihm so riesige Schlangen in das Büro gepackt hat und halt vergessen hat, der Typ kommt aus Australien, der kam da rein, oh, what's that, big mate? Und packte sich so auf den Hals und hat so überhaupt keinen Schiss vor riesigen Schlangen, weil er einfach aus Australien kommt und die täglich vermutlich durch seinen Vorgarten kriechen. Gab so 1-2 Schmunzler, aber ich verstehe, wenn man da vielleicht nicht allzu sehr hinterher war. Für mich war auf jeden Fall Trishan Gore schon so mit der vielversprechendste da im Mittelgewicht. Ich habe mir noch auf diesen Petrovski, der ja jetzt auch in der UFC ist ein bisschen von dem ein bisschen was erhofft, aber für mich waren das so die Leute, die sich abgezeichnet haben, und dieser Brian Battle schwamm so ganz schön unterm Radar, hat Petroski aber so einen recht stämmigen Ringer mit einer Guillotine aus dem Spiel genommen, ist gar nicht, was sein erster Kampf war, aber beim besten Willen hätte ich nicht vermutet, und ich habe es auch nirgendwo gelesen, dass Leute gedacht haben, das ist der Mann, der holt das Ding. Und Stimmen im Vorhinein waren eben, das Finale hättest, also du hättest nie diesen Pokal heben dürfen, das Finale gegen Trashawn hättest du auf jeden Fall verloren. Jetzt kam es eben zu diesem Aufeinandertreffen, ja. Und es lief gar nicht so gut für Gore, ne?
Ja, lief gar nicht mal so gut. Brian Battle konnte das Finale gewinnen, also dieses Finale vom Finale. Und die Wege haben sich doch noch gekreuzt. Und er hat ja es allen irgendwie unter die Nase gerieben, dass er es einfach kann, dass er, glaube ich, auch der vielseitigere Kämpfer ist. Also Trashawn Gore ist so ein Powerhouse, ja. Hat mächtig Zunder unterm Handschuh. Man sieht schon, wie er sich bewegt und wie er aussieht. Das ist ein dynamischer, explosiver Athlet. Brian Battle hat es, glaube ich, nee, ich bin mir sicher, übers Volumen gemacht. Das war kumuliert einfach mehr Schaden. Er war mehr, hatte mehr aktivere Phasen in diesem Kampf. Man hat natürlich gemerkt, Trashawn Gore, wenn der trifft, wenn der schlägt, da ist Wumms dahinter, der hat Kraft. Aber das hat er selten gezeigt, zu selten für meinen Geschmack. Auch das hier war wieder eine Decision, aber unanimous Decision. Und ich glaube, da kann man auch nicht viel anders werten als 29-28 für Brian Battle. Super. Was mir sympathisch war, kommt halt mit der WWE-Einzugsmusik von Triple H ins Apex. Da hat er bei mir schon mal gewonnen. Und wenn man so reinkommt, dann verlässt man halt das Octagon mit dem 7. Sieg in Folge. Und wir wissen alle, die 7, die verflixte 7, ist eine schwierige Zahl. Aber über kurz oder lang muss man mit dem Mann rechnen im Mittelgewicht. Also hat eine Menge Momentum, wie die Amerikaner sagen. Hat jetzt diesen Pokal gewonnen, Staffel 29 von The Ultimate Fighter. Das gibt dir schon mal so ein bisschen Selbstvertrauen, das etabliert dich. Jetzt hat er dieses Finale vom Finale gewonnen und eine tolle Siegesserie. Also hat auch selbst gesagt, er lebt für den Sport, muss jetzt nichts mehr arbeiten nebenher. Hat sich natürlich mit dem Preisgeld der Reality-TV-Serie da so eine bequeme Basis geschaffen, um sich mehr aufs Training konzentrieren zu können. Hat mir gut gefallen, was er gemacht hat. Er ist nicht so die Knockout-Maschine, also hat nicht ultra viel Knall unterm Handschuh, aber hat besser gekickt, hat sich besser bewegt, Mike-Bewegungen waren gut. All around würde ich sagen, einfach der bessere Kämpfer gewesen in diesem Kampf.
Voll. Also Volume, du hast gesagt, da war ja wirklich von Gore, vor allem in der ersten Runde, gar nichts da. Ich habe jetzt gelesen, dass der aus einer OP kam, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen.
War ja der Grund, warum er das Finale nicht bestreiten konnte, ne?
Ja,
war
ja klar. Aber irgendwie, glaube ich, nochmal kurzfristig, so wie ich das verstanden habe. Für mich war halt so die entscheidendste Waffe, die ich ihm immer zugesprochen habe, der trainiert ja im ATT Atlanta, das Gym, in dem die beiden Lima-Brüder beheimatet sind, und wer den Stil von Douglas Lima kennt, der weiß halt, der tritt Low-Kicks, die, ja, keine Ahnung, José Aldo neidisch machen, und das hat Trashawn in The Ultimate Fighter halt auch gezeigt, und da hat er, glaube ich, nicht einen getreten, der hat den Leuten wirklich die Beine zerhackt und hat er halt, so wie er aussieht, auch dementsprechend getreten. Habe ich mir so oft vor Augen geführt, dass ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen hätte können, diesem sehr viel mobileren Brian Battle da ordentlich gegen das Schienbein zu kloppen. Hätte ihn vielleicht ein bisschen weniger mobil gemacht. Aber gut, so kam es. Ich finde Brian Battle eigentlich ganz sympathisch. Muss ich noch dran gewöhnen, dass man bei ESPN nicht fluchen darf. Aber ich fand es eigentlich super.
Post-Fight-Speech ist ausbaufähig. Ne? So, jedes zweite Wort ist halt irgendwie so.
Ja, passiert.
Gangster Language, aber mei. Ja. Der Junge war emotional. Aber was mir noch einfällt, ne? Staffel 30, glaube ich, schaue ich wieder von The Ultimate Fighter. Das ist der Peña gegen Nunes. Das könnte interessant werden. Wir haben ja schon oft geredet, wie sieht es aus mit Nunes? Ist sie noch voll dabei? Was ist da passiert? Wie sieht es im Kopf aus? Wie trainiert die? Jetzt hat sie das Camp gewechselt. Mit wem arbeitet sie zusammen? Ich glaube, ich will das sehen. Ich bin ein bisschen müde geworden bei diesen Ultimate Fighter Staffeln. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Da will ich jetzt niemanden irgendwie so ein A für ein U vormachen, weil das ist halt einfach so, wenn du halt die ersten 15 Staffeln geschaut hast, dann ist es halt irgendwann mal repetitiv. Da wird es wieder dasselbe. Peña gegen Nunes, wenigstens ein paar Episoden werde ich mir da reinziehen. Ich will sehen, was da läuft bei Nunes.
Ja, für mich das Richtigste, was sie machen können. Also natürlich sind jetzt auch so ein paar Fanstimmen. Wir haben alle gefragt für Masvidal Covington, und was sie bekommen, sind die zwei Mädels. Ist halt ein bisschen negativ, aber es ist ein super Schachzug von der UFC, diesen aktuell größten Kampf, den man im Frauen-MMA machen kann, so groß zu machen, wie es eben geht. Ich glaube auch, Peña ist eine, die ordentlich für Feuer sorgen wird. Und Nunes wird sich sicherlich, wenn die da unter einem Dach quasi leben, hier und da triggern lassen. Also ich glaube, ein, zwei Szenen, die man leider Gottes als Fight-Fan auch irgendwie sehen will, wie die beiden sich in den Haaren liegen, werden schon produziert. Ja, und der Kampf wird natürlich einfach größer. Ich glaube, Anfang Mai geht's los. 4 Wochen nehmen die ja auf. Dementsprechend werden die bald schon am Start sein. Ich habe jetzt noch nicht, aber mich auch nicht so super aktiv damit beschäftigt, herausgefunden, was für Gewichtsklassen es sind. Gab's mal Mädels als Coaches? Ja, Joanna war doch. Nee, Joanna war. Doch, Joanna war.
Ja.
Dann sind da aber auch nicht nur Frauen Teilnehmerinnen, oder?
Das muss ja nicht so sein. Ne? Es gab ja auch schon Staffeln, wo Frauen Männer gecoacht haben. Okay. Also. Das muss nichts heißen. Ich habe mich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich sage nur, die Persönlichkeiten interessieren mich. Mhm. Auch weil ich wissen will, was die Peña für eine ist. Scheint wirklich eine coole Frau zu sein. Also mit ihrer Tochter und so. Und so krass von sich überzeugt. Aber nicht so, wie soll ich sagen, ekelhaft von sich überzeugt. Sondern einfach selbstbewusst. Ja, gibt viele Dinge, die mich da interessieren. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Auf jeden Fall mal zurück hier zu diesem Kampf. Ne? Also
war letztens bei Joe Rogan, falls du wirklich ganz viel Interesse an der Frau hast. Ich habe noch nicht reingesehen, aber das vielleicht noch als Nachschub.
Schaue ich mir mal an, den guten Joe. Der hat ja momentan auch keine leichte Zeit. Wird ganz schön zerhackt.
130 Folgen wurden von Spotify offline genommen.
Ja, vielleicht auch ein bisschen... Egal. Wir kommen zu diesem Kampf hier. Brian Battle gewinnt die erste Runde. Treshawn Gore verpennt die komplett. Ich glaube, das kann man genauso sagen. Das ist auch nicht despektierlich. Hat da nichts gemacht, hat zu viel gewartet. Und dann hat Brian Battle eigentlich wieder gut gekämpft. Aber ich glaube, so nach einer guten Minute war es, so nach 90 Sekunden vielleicht, fängt er sich eine linke von Gore und die hatte es in sich. Also die hat ihn richtig durchgerüttelt. Man hat sofort gemerkt, dass Treshawn Gore richtig Power hat. Ja, also wenn er dich trifft, hinterlässt das Wirkung. Das macht was mit dir. Und Brian Battle hat dann geclincht, hat versucht, Gore müde zu machen. Schuss ist aber auch nach hinten losgegangen. Gore ist so ein Powerhouse, ein bulliger Typ und hat die Runde on top beendet. Also auch in diesem Kampf, glaube ich, stand es relativ safe 1-1 nach 2 Runden. Und für die 3. Runde muss ich Brian Battle wirklich, ja, Respekt erweisen und Tribut zollen, den Hut irgendwie ziehen vor ihm, weil das rechte Auge war ja richtig zugeschwollen. Ich bin mir sicher, dass der aus dem rechten Auge nicht mehr viel gesehen hat. Aber er hat bewiesen, dass er ein intelligenter Fighter ist. Er ist im Kampf geblieben und nicht nur das, er hat einfach super schlau gekämpft. Also Kampfgeist ist ja das eine, aber dass du dann das nach schlau löst, ist das andere. Und er hat Kombinationen geschlagen, hat dann wieder geclincht, also Clinch, hat das schön aufgesetzt, Touch, Level Change, wieder mal einen Takedown angesetzt. Und am Ende hatte ich dann das Gefühl, dass Brian Battle so viel macht, obwohl er nicht mehr so das optimale Distanzgefühl hat und nicht mehr so viel sieht und Gore gleichzeitig das Cardio gefehlt hat, dass diese 3. Runde vollkommen verdient an Brian Battle geht. Also er hat den entscheidenden Druck aufgebaut, er hat mehr geschlagen, er hat mehr investiert, er hat auch mehr kontrolliert in den Phasen, in denen er dann gar nichts mehr gesehen hat, glaube ich. Insgesamt würde ich es unter dem Ausdruck höherer Output zusammenfassen. Also hat einfach mehr gemacht, mehr Volumen ausgestoßen an Aktionen. Ja, und hatte am Ende von meinem Gefühl her, ich spreche jetzt auch vom subjektiven Empfinden, einfach mal vollkommen verdient diese Trophäe in der Hand. Den Spruch habe ich auch sehr gefeiert. Steht halt neben Michael Bisping, der im einen Auge noch 10% Sehfähigkeit hat und sagt, who needs two eyes? Bisping lacht sich halt ein. Ne?
Tell me about it.
Ja, sehr stabil.
Fand ich auch. Ja, ist halt ein sympathischer Typ, auf jeden Fall. Und ich kann mich zu der Kampfanalyse wirklich anschließen. Volume war da der ausschlaggebende Faktor. Was ich mir erst so ein bisschen vor Augen geführt habe, das nochmal so ein bisschen durchdacht habe, weil ich so, okay, ich habe auf die beiden Powerhouses irgendwie in der Staffel gesetzt, Trishan und diesen Petrovsky. Es ist ja vollkommen wahnsinnig, in 4 Wochen zweimal zu kämpfen, wenn du jemand bist, der harte Weightcuts macht. Das ist so ein Faktor, der bei The Ultimate Fighter voll zusätzlich dazukommt, im Gegensatz zu, was weiß ich, alle 6 Monate einen Kampf machen. Wenn du halt wirklich einen harten Weightcut für den ersten Tag machst, für den ersten Kampf und in 2 Wochen den zweiten machen musst, das ist ja bisher komplett am Ende. Das ist krass. Also vielleicht sind bei The Ultimate Fighter in so einer Reality-Show, wo in kurzen Abständen gekämpft werden muss, sogar die Leute, die nicht so hart cutten, ein bisschen im Vorteil ausnahmsweise.
Ich kann mich an viele Staffeln erinnern. Ich versuche jetzt wirklich ein gutes Beispiel zu bringen, aber nennen wir, ich glaube bei Staffel 10, war das nicht Staffel 10?
Nee, den Namen ist ja egal, die Zahl ist ja jetzt egal.
Zahlen sind Schall und Rauch, aber du erlebst es ja später auch oft, dass Leute bei einer Heavyweight-Staffel mitkämpfen und über die Jahre gehen die dann übers Leichtgewicht ins Mittelgewicht oder so. Also es stimmt schon, was du sagst. Wenn du in diesen 6 Wochen oder 4 Wochen, wo da gedreht wird, teilweise waren es früher auch mal längere Zeiten, wenn du da mit einem gesunden Gewicht ankommst, also wenn du schon mal gut vorbereitet ankommst und relativ leicht immer dein Gewicht machst, dann ist das natürlich ein Vorteil in dieser Phase, wo du sowieso jeden Tag auf die Probe gestellt wirst und mehrfach kämpfen musst. Und ja, das ist safe eine Qualität, die dir in die Karten spielt.
Soll das bei meinen nächsten gedanklichen Picks habe ich das auf jeden Fall im Hinterkopf. Bei der Staffel 30 weiß ich genau, die drahtigen Jungs, die sind es, nicht die großen Muskelfrotze. Gewicht machen, nicht in seiner Gewichtsklasse kämpfen, vielleicht kann man da irgendwo, wäre da eine gute Überleitung vor mir gewesen, ich habe sie nicht ganz so perfekt genutzt, aber du wirst wissen, dass ich zum nächsten Kampf übergehen möchte. Ja. Sam Alvey hat gekämpft, sollte eigentlich gegen Phil Horse ran, der kurzfristig ausgefallen ist, und Brandon Allen ist eingesprungen und die haben sich darauf geeinigt, im Light Heavyweight anzutreten. Sam Alvey ja irgendwie so ein Kandidat, bei dem viele schon vermuten, der hat irgendwie, keine Ahnung, Nacktbilder von Dana White oder so, oder weiß von 1-2 Straftaten, die er belegen könnte, irgendwas hat er in der Hinterhand. Warum der Mann noch unter Vertrag steht und einige andere nicht, weiß ich jetzt nicht. Ich würde vielleicht auch einfach sagen, weil er eventuell einfach Company Man ist, vermutlich auch einfach nicht so super krass verdient. Das ist natürlich auch immer ein Aspekt, wenn du dicke Verträge ausgehandelt hast und dann nicht lieferst, bist du natürlich auch schneller raus, als wenn du halt irgendwie für die 12-12 kämpfst. Also das glaube ich bei ihm jetzt auch nicht, aber du wirst wissen, dass, du wirst das Argument verstehen.
Ja.
Und da hatte natürlich auch 1-2 Kämpfe, die wirklich, das muss man ihm sagen, oder lassen, ziemlich knapp waren. In dem Ding ging es jetzt nicht an die Punktezettel, dementsprechend kann man da auch nichts von knapp und von Glück kann man auch wirklich nicht sprechen, sagen. Versucht, mehr Druck zu machen, aktiv zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass das der Gameplan ist, aber die englischen Kommentatoren haben es alle vermutet. Brandon Allen versucht früh zu grappeln, shootet und Alvey sprawlt super, wirklich perfekter Sprawl, wehrt das Ding ab. Und dann war es zu Beginn erstmal ein relativ knappes Ding im Stand, würde ich schon so sagen. Und Sam Alvey lassen, sah für mich so ein bisschen schlechter aus, aber wurde beim besten Willen nicht irgendwie auseinandergenommen. Wird aber in den letzten 10 Sekunden in der ersten Runde bereits einmal einmal niedergeschlagen, so in den Cage gepuncht. Hättest du zu dem Zeitpunkt gedacht, das reißt er noch?
Ja, man hat das Gefühl irgendwie nicht mehr so bei ihm.
Gar nicht, gell?
Weil wenn du... Es tut mir echt weh, dass ich das sagen muss. Ich glaube, das ist ein richtig guter Typ. Er hat halt von den letzten 8 Kämpfen keinen mehr gewonnen. Also einer war ein Unentschieden, glaube ich. Aber ich kann mich an niemanden erinnern, außer BJ Penn vielleicht, der eine ähnliche Negativserie hingelegt hat in der UFC und nicht gecuttet wurde. Ich glaube, das muss es gewesen sein für Sam Alvey.
Das hätte ich auch von 2 Kämpfen schon gesagt.
Letzter Sieg im Juni 2018, keinen seiner letzten 8 gewonnen. Wirklich so ein netter Typ. Da habe ich übrigens was Gutes, muss ich schauen, ob ich das noch habe. Ah, das wäre toll, wenn ich das noch hätte. Ich muss mein Handy mal kurz anmachen.
Ich finde halt, das Smile von Smiling Sam Alvey wirkt auch von Kampf zu Kampf weniger authentisch. Für mich grinst der gefühlt noch so, ich glaube, ich will hier jetzt und dann bin ich meinen Job los, so, aber das ist mein Image.
Wobei das halt ein Kampf ist von den Gegebenheiten, wo du sagst, den kannst du eigentlich gewinnen. Ne? Der Kampf ist am Samstag. Brandon Allen, der kämpft eigentlich im Mittelgewicht, nimmt den Kampf am Dienstag an. Also Sam Alvey ist immer noch ein Veteran mit 52 Profikämpfen. Also er hat Deep Waters gesehen, also tiefe Gewässer gesehen, aber reicht nicht in diesem Kampf. Also zum Typ noch 2 Dinge, bevor ich zum Kampf was sage. Du hast mich ja gefragt, ob ich geglaubt hätte, er kommt zurück. Nee, ist so ein cooler Typ irgendwie. Seine Frau und er, die haben ja 4 Kinder zusammen. Seine Frau übrigens die Gewinnerin der 11. Staffel von America's Next Topmodel. Mhm. Und haben noch ein 5. Kind adoptiert. Also das scheinen echt tolle Menschen zu sein. Und ich hatte mal eine Twitter-Konversation mit Sheryl Sonnen. Ich hoffe, ich kann es jetzt beweisen und ihr haltet mich nicht für einen Lügner. Ich hoffe, es ist irgendwo noch in der App gespeichert. Ich habe Sheryl Sonnen einfach mal angeschrieben und ich weiß, die haben zusammen im Team Quest miteinander trainiert. Ha! Da ist es! Und ich bin der geilste Typ. Und zwar habe ich zu Sheryl Sonnen gesagt, Sam Alvey, man hört ja 1000 witzige Geschichten über Sam Alvey. Und so, ich schreibe zu Sheryl Sonnen, also den vorigen Chatverlauf schicke ich nicht, da haben wir nichts Jugendfreies geschrieben. Aber ich schreibe Sheryl Sonnen an, so er soll mal ein paar Sam Alvey-Geschichten erzählen vom Team Quest, weil das ja total irrer Vogel sein muss. Und seine Antwort ist, ich hoffe, man sieht es hier.
Where to begin?
Wo soll ich anfangen? Das war die Antwort von Sheryl Sonnen. JLP, einer, den ich sehr gerne mag, aber ich glaube, das sagt auch alles über Sam Alvey. Er ist ein witziger Typ. Smiling Sam Alvey ist ja auch schon so ein Spitzname, der auf Verrücktheit schließen lässt. Aber ja, diese erste Runde, da ist er schwer angeklingelt und dann gibt es einen kurzen linken Haken in der zweiten und der liegt halt sofort auf dem Rücken. Wenn wir eines über Brandon Allen wissen, der kann schon ein, zwei Dinge am Boden, das ist ein ganz guter Grappler, tütet das Ding halt ein ohne Hooks. Einfach der Choke einfach tief drin und Alvey verliert das halt klar. Und
ja.
Es tut mir leid für ihn, aber ich sehe da keine Zukunft. Also du, ein aufgeblasenes Mittelgewicht, einen talentierten Mann, okay, wollen wir nicht abwerten. Mit 3 Tagen Vorbereitung so klar unterzugehen, auch wenn manche Kämpfe knapp waren auf dieser Serie von ich habe 8 Kämpfe nicht gewonnen, jetzt war es das, glaube ich. Jetzt war es das wirklich.
Ja, ich denke auch. Also ich möchte dann an die Leute zu Hause, denn der wird in, glaube ich, manchen Haushalten schon so ein bisschen zur Lachnummer dran erinnern, der würde uns alle kaputt hauen. Auch in seinem Alter würde Sam Alvey mit uns allen auf jeden Fall den Boden wischen. Das ist immer noch ein Profisportler, der es oft an der Weltspitze nicht mehr schafft. Er hat es halt noch nicht eingesehen, das steht fest. Also er hat danach ein Statement gegeben, ich muss dringend was ändern. Werde da auf jeden Fall mir irgendwie auch nochmal mein Camp umstrukturieren und dran arbeiten. Ich bin auf keinen Fall fertig mit Kämpfen. Es gibt ja auch nicht nur die UFC. Ich werde es mal im Auge behalten. Der hat Werbung auf Instagram im Nachhinein in so einem Statement für seinen YouTube-Kanal gemacht. Den habe ich mal hier offiziell auch über die Championship Rounds abonniert. Vielleicht gibt es da ja tief liegende Einblicke in seine Umstrukturierung des Trainingsalltags. Smilin Sam heißt, glaube ich, der Account. Könnt ihr ja, falls ihr Fans von Sam Alvey seid, auch nochmal reinschauen.
Ich wünsche ihm alles Gute. Ist ein ganz, ganz stabiler Typ. Scheint ein witziger, netter Mensch zu sein. Frau, glaube ich, auch schwer in Ordnung. Aber ja, in der UFC, da sind wir halt in der größten Organisation der Welt. Da geht es nach Leistung. Und wenn du da seit, ja, wann war es? September 2018 nicht mehr gewinnst. Ja, glaube ich, hat man keine Zukunft mehr in dieser Liga. Das kann keiner mehr verargumentieren. Aber kommen wir doch zu etwas sehr Erfreulichem. Ich weiß, einer deiner Lieblinge ist ja Shavkat Rakhmonov. Und der hat Carlston Harris durch K.O. in Runde 1 besiegt im Weltergewicht. Und ich möchte das mal so aufbauen, weil man immer sagt, ja, der eine besiegt den anderen durch K.O. in Runde 1. Carlston Harris ist kein schlechter Fighter. Also ganz im Gegenteil. Der Mann ist in Guyana sehr berühmt. Aufgrund seiner Erfolge gibt es da jetzt die erste professionelle MMA-Organisation. Also der ist ein Pionier, ein Wegbereiter. Und vor diesem Kampf hat der Christian Aguilera und Imper Kasanganay jeweils in der ersten Runde gefinisht. Also vor allem Imper Kasanganay ist ja nicht irgendjemand. Das ist ja schon ein Name, den einige kennen. Aber sein Gegner, Shavkat Rakhmonov, ist nicht nur einer deiner Lieblinge, er ist jetzt auch einer meiner. Also jetzt hat er mich echt überzeugt. Ein schüchternder Zeitgenosse. Also 15-0, alles Finishes, kommt irgendwie mit Tierfällen bekleidet zum Oktagon. Kasachstan, glaube ich, kommt daher. Das ist halt mal eine andere Gegend. Ne? Also der hat eine gewisse Härte, die er ausstrahlt und mitbringt. Carlston Harris jetzt das 8. K.O.-Opfer, ich glaube 7 Submissions hat er auch noch und die Art und Weise, wie er Kämpfe entscheidet, boah, das macht schon Eindruck.
Ja, geboren in Usbekistan, aber dann in Kasachstan aufgewachsen, genau. Ja, Vor allem halt dieses Stoische, dieses, ich habe so das Gefühl, ich könnte dem mit so zwei Messern entgegenstehen, der wird mich immer noch einfach so gefühlslos angucken und mich kühl abarbeiten und mir ein Messer nach dem anderen abnehmen, keine Ahnung. War jetzt vielleicht ein komischer Spruch, aber du wirst wissen, was ich meine, der wirkt, als ob dem nichts Angst macht. Also vor allem nicht mit einem anderen Mann im Ring zu stehen, mit einem unbewaffneten Mann im Ring zu stehen, das ist ja, der wiegt ja gleich viel wie ich, ich habe das Gefühl, dem ist wirklich alles, den beeindruckt dann nichts. Ja, und ist vor allem halt so rund. Also, ja, der schlägt.
Das ist es. Genau das ist es. Rund ist ein Wort, das sind vier Buchstaben, aber da weißt du alles über den Kerl. Ja. Der kann halt mal boxen, der kann Kickboxen, er kann mit Schlägen rollen, der kann slippen und sliden, der kann irgendwie alles im Stand und der kann hervorragend ringen.
Das war schon genau.
Sein Grappling ist nicht, wie soll ich sagen, ist nicht so typisch gutes Grappling. Der hat auch noch eine gute Positionskontrolle, weil. Klar, da steht beim Finish Hook, Spinning Hook Kick and Punches. Der Hook Kick war cool, aber es war jetzt nicht wie bei so einem Heel Kick, dass er ihn voll mit der Ferse erwischt. Der hat ihn gut erwischt und angeklingelt, aber er finisht ihn stehend über dem Gegner. Und das ist super schwer, dass du die Positionierung findest, weil du kannst ja gesweept werden in dieser Position und du bist sehr weit weg vom Kopf. Aber ich habe jetzt ein paar Mal gesehen bei seinen Kämpfen, dass er über dem Gegner steht und blitzsauber schlägt. Also kein klassisches Ground and Pound oder Hammer Fist, wo er in die Guard taucht oder in die Half Guard geht, underhookt und dann schlägt oder aus der Close Guard Hammer Fist schlägt. Er bleibt stehen, ganz ruhig, als hätte er irgendwie gerade, keine Ahnung, ein Getränk getrunken oder so mit einem Kumpel und wird was im Fernsehen schauen. Bleibt irgendwie da im Ruhepuls stehen und zack, so rasiermesserscharf schlägt er da durch die Deckung des Gegners und finisht den. Sowas von eindeutig und so furchterregend, das hat mächtig Eindruck hinterlassen bei mir. Das
ja,
war richtig.
Und das sind ja oft die Momente, wo Athleten so Blut lecken und dann, boah, hoch, der wackelt, ich muss da hinterher und plötzlich dann wild werden. Selbst da arbeitet er halt wirklich sauber, schlägt die gerade da wirklich durch die Deckung, die, glaube ich, gar nicht mehr vorhanden, aber wirklich, ne, selbst wenn sie da wäre, hätte der die sauber durchgesteckt. Das ist halt wirklich, ja, das ist Killerinstinkt.
Oh ja.
Ich verspreche mir viel von dem. Hat danach Miguel Pereira gefordert. Das wäre ein, glaube ich, ziemlich krasser Kampf, weil er wohl Teamkamerad von dem André Fialo ist.
Und der Teamkamerad, genau, den will er rächen, so war es. Genau.
Ja, kam als M1-Champion die UFC. Das ist ja auch keine Organisation, wo du irgendwie einen Champion-Gürtel verlost bekommst. Einmal auch verteidigt sogar. Und ja, wie du gesagt hast, 15 Siege, 15 Finishes, meine Güte, was willst du mehr wissen? Und Submissions, Knockouts im Weltergewicht ist ja auch nicht so ein Knockout, etwas, das jeder Athlet wirklich regelmäßig aus dem Hut zaubert.
Ja, damals gegen Cowboy Oliveira, da habe ich mich gefragt, ja, ist Cowboy Oliveira vielleicht ein bisschen über den Berg? Aber wenn man sieht, Cowboy Oliveira hat halt in dem Jahr, in dem er gegen Shavkat Rakhmonov brutal gefinisht worden ist, gegen Peter Sobotta noch klar gewonnen. Und kann nicht über den Berg gewesen sein. Und wenn man sieht, ja, wie der solche Leute finisht, dieser Rakhmonov, da wird es einem Angst und Bange. Also der ist erst 27, das muss man jetzt auch mal sagen. Holla die Waldfee. Also die nächsten 5 Jahre, man sagt ja immer so, beim Fußball so zwischen 27 und 32 hieß es früher mal, da hat man so seine Glanzzeit. Ist wahrscheinlich runtergegangen, weil der Sport schneller gegangen ist. Aber ich sag nur, für den Kampfsportler, meiner Meinung nach, hat der noch Steigerungspotenzial. Und das ist das, was mir Angst macht. Das ist eine Rakete, der Typ.
Ja, und diesen Killerinstinkt hat halt auch am Boden, wo du gerade den Oliveira-Kampf nochmal angesprochen hast. Ich habe auch das Gefühl, wenn der sieht, es hat mich schon da, es schnappt er sich, die sich halt auch zielsicher und wohlwissend, die ist es 100%. Also das ist, du hast ja schon auch so, es gibt ja Leute, die grappeln kreativ. Die suchen hier und versuchen da und probieren da und beschäftigen dich auch einfach am Boden. Bei ihm ist so das Gefühl, ich weiß, da ist die Guillotine, die schnappe ich mir, die mache ich zu und du bist fertig, so.
Ja, da ist auch nie so die Gefahr, der wird jetzt reversed oder der wird gesweept. Überhaupt nicht. Ich kann mich an die eine Szene am Zaun erinnern. da ist der hundertprozentig Herr der Situation. Also das ist so routiniert, man hat immer das Gefühl, er hat die Kontrolle und wenn man seine Schläge und die Schläge von Harris vergleicht, das wirkt alles viel akkurater, viel präziser, viel müheloser. Ja. Der lehnt sich nicht rein, der verliert nicht die Balance, der überkreuzt nicht die Beine oder kommt irgendwie aus dem Gleichgewicht. Und das zum einen offensiv und defensiv ist der immer gewappnet. Der ist nie in einem Fahrwasser, wo er nicht weiß, was passiert. Also, boah, du hast es kommen sehen. Ich habe es nicht so deutlich kommen sehen, muss ich sagen. Ich wusste, der ist gut. Aber mit 27 so gut zu sein in der Entwicklung, so vielseitig zu sein und so ruhig zu sein, so unemotional zu kämpfen und gleichzeitig doch so bedrohlich und gefährlich zu sein, das hat wirklich was gemacht mit mir. War für mich der Auftritt des Abends bei dieser Fight Night tatsächlich.
Ist es Performance of the Night geworden?
Bin mir nicht sicher, der Fight of the Night war der Opener, vollkommen zu Recht in meinen Augen.
Ich weiß auch gar nicht, was die Performance of the Night war. Kannst du ja gleich noch nachschieben. Ich würde schon mal einleiten, dass wir dann noch ein Co-Main-Event hatten. Ein gutes Ding, finde ich, im Mittelgewicht.
Es gab zweimal Performance of the Night. Shavkat Rakhmonov und Chidi Nokuani.
Habe ich gar nicht geguckt. Ich habe keine Prelims diesmal geschaut.
Gut, es war halt, wie soll man sagen, K.O. nach 16 Sekunden gegen Marc-André Barriot. Das Guter ist natürlich Mann. Beeindruckend. Der allererste Kampf der Prelims, bevor wir zum Co-Main-Event und Main-Event kommen, hast du den gesehen? Hm. Diese grauenvolle Armverletzung?
Doch, da habe ich einen Highlight-Clip draus gesehen. Also nur den Arm, gar nicht die Art, wie die Verletzung kam. Ja, Ellenbogen ist schon eklig, gell?
Ja. Es war so schulbuchmäßig irgendwie. Malcolm Gordon, der den Arm bricht von Dennis Bondar, der macht das so schulbuchmäßig, hat Overhook, glaube ich, was links und holt sich dann, schafft es, den rechten Arm wegzubekommen und kann den Triangle schließen. Ich glaube, so war es, genauso auf der Seite. Der Bondar kann aber Posture behalten und schlüpft raus und beim Rausschlüpfen aus dem Triangle lässt er halt einen Arm da. Und ich habe mit Bisping hat im Kommentar gesagt, nee, ist zu hoch. Und ich denke, ja, sicher? Das sieht nicht gut aus. Ein Arm ist nicht dafür gemacht, sich so zu verbiegen. Also ich hätte wirklich schon was gewettet drauf, dass der sich da verletzt hat. Das hat ganz übel ausgesehen. Ganz, ganz übel. Und dann ist eine Situation, ich glaube, es war ein Whizzer oder so eine Situation, wo beide am Zaun versuchen hochzukommen auf einem Knie und er stützt sich halt auf diesem Arm ab und er knickt einfach nur weg. Und mir war wirklich legit schlecht.
Ich kann sowas auch nicht so gut sehen.
War das übel. Keine Ahnung, Radiuskopf luxiert, irgendwas. Also Ellbogen war halt irgendwie auf halb acht irgendwo. Das hat nicht gut ausgesehen. Und ich habe Bisping sehr bewundert für diese Sicherheit, wo er sagt, nee, zu hoch, der Arm, da ist nichts. Ich denke mir, bist du dir sicher? Also das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das ist ein BJJ Black Belt, ne? Und das ist kein schlechter. Und der hat den ziemlich fest, okay, zieht ihn dann raus, denke ich mir, okay, Respekt Bisping und im nächsten Moment knickt ihm halt der Ellbogen so auf halbe neun, halbe achte. Oh, da war mir wirklich ein bisschen schlecht in dem Moment. Also,
jetzt hätte ich ein bisschen ein Verhältnis, wo wir gerade bei dem Kommentar waren, da gab es eine Szene. Also erstmal klingt grauenvoll, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber weil du gesagt hast, Bisping und er war sich so sicher. Es gab auch noch eine Szene, wo ich weiß gar nicht, in welchem Kampf, könnte gut sein, da wurde sehr viel gerungen, dass jetzt das Co-Main-Event war, wo Felder in so einem Scramble sagt, boah, wäre gut, wenn wir jetzt DC da hätten und Bisping sagt so, den braucht doch kein Mensch. Ja, DC, wir wissen es, Wrestling ist toll. So nach der Nummer können wir doch auch alles. Vielleicht hätte DC die Szene ja besser durchblickt.
Kann gut sein. Wobei, ich muss sagen, ich fand es sehr witzig, als sie den Bisping in einer Szene als Fitzgerald und Felder schmeißen sich so gebildete Worte zu. Versuchen so auf eloquent zu machen und schmeißen so sehr, sehr gebildete Adjektive um sich und Bisping fällt da nichts ein und er sagt so, he's a very good fighter. Das war irgendwie witzig.
Bisping ist schon sehr lustig, auf jeden Fall.
Total, total.
Guter Mann. Ich musste ihn ein bisschen lieben lernen. Ich mochte ihn am Anfang nicht so, du hast gesagt, das ging dir auch so, aber inzwischen hat er schon auch Platz in meinem Herzen, in meinem inneren Herzen.
Bei UFC 100 war ich schon Henderson-Fan. Ich war sowieso immer, aber damals hat er mir zu viel die Klappe aufgerissen. Mhm. Aber bei mir war es so, ich hatte bei meinem Hackmans MMA-Show-Podcast ein Interview mit dem Mann, der Bispings Buch geschrieben hat.
Schon mal erzählt, ja.
Den möchte ich auch unbedingt hier nochmal herholen, das wäre cool.
Sehr gerne.
Er hat auch damals gemeint, ja, Bisping könnte ich dir besorgen. Das wäre natürlich mega, Michael Bisping mal hier zu haben auf dem YouTube-Kanal. Was ich damit nur sagen wollte, das beste Buch, das ich jemals im MMA und über MMA und über einen MMA-Kämpfer gelesen habe, war tatsächlich bisher das Buch von Michael Bisping. Ist ein ganz, ganz exzellentes Buch. Ich verdiene nichts dran, aber steht hier hinten, könnt ihr ja sehen, ne? Und das ist das beste Buch, das ich bisher gelesen habe. Und ich habe mir vor 20 Jahren mal das erste Buch über MMA gekauft, war grässlich. Ich glaube, so MMA-Techniken von Randy Couture mit Rechtschreibfehlern und schlechten Bildern. Aber ja, sehr, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen.
Ja, ich habe auch noch so viele vorzulesen, aber die Zeit. Ja, aber ich habe auch Gutes von gehört. Dann sollte ich mal die Zeit für eins finden, kann ich das ja priorisieren. Danke für den Tipp. Ich verlinke es den Leuten mal. Vielleicht Amazon-Link, wir haben keine Affiliate-Links oder so, aber ich verlinke es den Leuten mal, falls jemand das bestellen möchte. Die Leute zum Lesen animieren, ist, glaube ich, ein guter Auftrag. Kampf im Mittelgewicht. Jetzt aber ungeschlagener Nick Maximov gegen ein Mittelgewicht, von dem ich eigentlich recht überzeugt bin, Soriane Punaele. Ich habe eine Zeit lang gedanklich so ein bisschen mit Brad Tavares in einen Topf geworfen. Die sollte man stilistisch aber, finde ich, klar trennen. Glaube, der hat so ein paar Lorbeeren, die eigentlich in meinem Kopf für Tavares reserviert waren, abbekommen. Aber auch nach wie vor jetzt, wo ich die Leute gut unterscheiden kann, bin ich von Soriano eigentlich recht überzeugt. Stämmiges Mittelgewicht. Der gute Hände schlägt und ja, für mich eigentlich immer recht versiert im Ring wirkt. Also keiner, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er irgendwie Top 5 erreicht und dominiert und sich hält und super viel reißt. Aber so jemand, bei dem ich, glaube ich, noch in keinem Kampf das Gefühl hatte, boah, für UFC-Niveau weiß ich nicht, ob du da gemacht für bist. Also für mich ist das jemand, der ziemlich zu Recht an der Weltspitze mitkämpft und Nick Maximov kannte ich noch gar nicht. Dementsprechend bin ich irgendwie mit der Erwartung reingegangen. Ich glaube, der für mich Neuling, war jetzt ein zweiter Kampf in der UFC, wird da auf jeden Fall mal getestet und ich bin sehr gespannt, ob er mit jemandem wie Soriano mithält.
Ja, gehe ich mit.
Vielleicht vorsichtig ausgedrückt. Mein erstes Bauchgefühl im Vorhinein.
Ich sehe die Punktzettel und bin etwas verwirrt. Also auch das ist eine Split-Decision. Einer hat das 30-27 für Nick Maximov gewertet. Also schwierig, schwierig. Die erste Runde für Maximov? Really?
Ja, da waren halt die Takedowns. Man kann ihm halt sehen, in denen Soriano wirklich gut verteidigt hat. Er war ja ganz oft zwar auf dem Hintern, aber hat irgendwie alle Situationen gut neutralisieren können. Aber man kann halt Maximov viele Szenen trotzdem als Takedown erstmal auf den Zettel schreiben.
Ja, schon.
Aber die hat er aber im ersten auch nicht geholt. Da hat Soriano oft die Takedowns wirklich abgewehrt. Okay, ich glaube, er hat viele probiert. Den ersten hat er ganz gar nicht geschafft. Den zweiten wehrt Soriano nicht ab. Sprich, Takedown für Maximov, aber er kommt super schnell hoch. Den dritten straft Soriano mit einem Knie. Ich dachte auch, da war ja auch in der ersten Runde schon dieser Cut. Ich dachte, das wäre der Cut, aber es war eine Hand. Habe ich dann in der Wiederholung gesehen. Aber auf jeden Fall hat Maximov so ab der Sequenz auch einen heftigen Cut. Der macht natürlich auch Eindruck eigentlich auf den Punktzetteln. Ist ja, so ein Cut kann auch wirklich durch so eine gestriffene Hand, die eigentlich gar nicht so viel Wirkung hatte, entstehen. Aber für mich eigentlich erstmal ein Indiz für, du wurdest ganz gut getroffen.
Ja.
Ja, den vierten Wert Soriano hat ihn dann aber auf dem Rücken. Ja, es ist halt Kontrollzeit letztendlich. Also irgendwie auch nichts, was man ihm allzu sehr zu Beginn geben könnte.
Ich habe hier mal Fight Metric aufgerufen. In der ersten Runde hat Soriano 15 Significant Strikes von 21, also trifft mit über 70%.
Hat auch später nochmal wirklich Ground and Pound getroffen, so ein bisschen. Und das war und auch
ordentlich. Maximov hat 5 Significant Strikes in Runde 1.
Ja.
Klar, er holt sich hier, es wird so gewertet als Takedown, es war ja schon nicht klassisch als Takedown, er ist halt dran geblieben, und hat, wie du sagst, viel kontrolliert, 3 von 7 Takedowns, okay, aber Soriano schlägt halt 3-mal so viel und hat diesen harten Treffer, der einen Cut verursacht, hat diverse andere harte Treffer. Boah, also beim besten Willen, ich weiß nicht, ob ich die Runde Maximov geben kann.
Es steht doch in den USADA-Rules, Takedowns sind zu werten, aber auch auch nochmal abhängig danach, wie wuchtig wirfst du jemanden wirklich zu Boden. Und das waren ja Takedown-Chen.
USADA Unified Rules.
Sorry, genau, natürlich. Ja. Ja. Ich und meine Begriffsfindungsschwierigkeiten, Wortfindungsschwierigkeiten. Während man Wortfindungsschwierigkeiten sagt, hat man Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist ein Begriff davon. Ja, das waren ja, also da steht, auch Takedowns sind natürlich zu differenzieren. Es gibt einen ganz entschlossenen, du hast ihn da auf den Boden geslammt und landest in einer guten Position, Takedown. Und es gibt halt so was, jemanden irgendwie zu Boden, keine Ahnung wo, ringen mit der Zeit. Und das waren ja, das war ja Letzteres ganz klar. Also das war ja nirgendwo wirklich ein sauberer Shoot irgendwie in die Hüfte und dann hast du den da auf dem Rücken liegen. Also ich hätte ja auch nicht zu hoch angesetzt. Das Problem ist halt nach wie vor dieses Regelwerk. Also ne, du hast jetzt 3 Takedowns auf einer Seite und wie viel Significant Strikes mehr? 10 sind's.
Ja, 3-mal so viele halt. Und ich habe mir heute auch mal die Mühe gemacht, weil ich nicht mehr so eine Diskussion haben will, wo ich da rumeiere. Ich habe mir die Regeln ausgedruckt und habe die auch durchgearbeitet am Wochenende. Und es steht hier zum Beispiel auch bei Effective Striking Grappling, ich kann das gerne mal auch übersetzen, ich bin ja Fremdsprachenkorrespondent gelernter, irgendwas habe ich auch gut gemacht in meinem Leben. Legal blows that have immediate or cumulative impact with the potential to contribute towards the end of the match, genau. With the immediate weighing in more heavily than the cumulative impact. Also die unmittelbare Schlagwirkung und die Gefahr, die ein Schlag oder ein Kick ausstrahlt, in dem Moment hat mehr Aussagekraft und sollte stärker bewertet werden als 10 halbherzige Treffer oder in dem Fall 7 versuchte Takedowns, wo 3 abgeschlossen werden und der Gegner kommt jedes Mal wieder hoch. Steht hier schwarz auf weiß. Also super. Ich habe ein großes Problem damit, dem die erste Runde zu geben.
Ich auch. Komplett. Also ich wollte das null, weil ich hier schon wieder angefangen habe, so hin und her zu schieben, wie viel Takedown ist ein Schlag wert. Null das Gefühl vermitteln, dass ich das Gefühl hatte, das hätte man ihm geben müssen. Nein, gar nicht. Ich habe halt überlegt, wie kann ein Punktrichter darauf kommen. Aber ja, zu banalen Punktrichterentscheidungen, nee, haben wir schon kurz angerissen. Wollte gerade sagen, kommen wir ja gleich noch. Manchmal sollte man sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken machen, was hat sich dieser Mann gedacht, sondern sich einfach nur an den Kopf packen und denken, offenbar hat er am Handy gespielt. Also das, ja.
Ja, den Verdacht habe ich auch. Also es ist schon so, dass man insgesamt das so sehen kann, dass Maximov den Kampf gewinnt. Damit habe ich überhaupt kein Problem, das möchte ich hier nicht sagen. Also man weiß ja, das Schützling der Diaz-Brüder, immer noch ungeschlagen jetzt, 8-0. Nate war übrigens auch im Apex. Das ist ein guter Kämpfer. Aber diese erste Runde, nee, die hat er nicht gewonnen. Klar, in Runde 2, da ringt er mehr, holt sich dann, glaube ich, 3 von 4 Takedowns, ist wie ein Kaugummi an Soriano. Du merkst auch, der Kampf kippt. Man hat in der einen Situation das Gefühl, Soriano hat sich auf dem Knie verletzt, verzieht da ganz böse das Gesicht und
schreit ist dann sogar auch so ein bisschen, gell? Ja, stimmt.
Ja, er ist dann in der Rundenpause auch böse am Pumpen und in der dritten Runde kann er dieses Tempo von der ersten Runde nicht mehr bringen und trifft auch nicht mehr. Kassiert da, glaube ich, ja, 5 Takedowns steht hier wenigstens mal bei Fightmetric oder es wurden 5 als solche erkannt. 4 Minuten, 9 Sekunden Kontrollzeit für Maximov. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn man sagt, so in der Mitte des Kampfes kippt dieser Kampf. Maximov drängt dem sein Grappling auf und auch, das muss ich auch sagen, bei seinem Grappling, okay, der Junge ist noch ganz, ganz jung, ich glaube, der ist Anfang 20, fällt mir halt auf, er macht nichts Zwingendes. Er hat eine ausgezeichnete Positionskontrolle, er holt die Gegner dahin, wo er sie haben will, er ermüdet sie und erschöpft sie und er hat gutes Cardio, das brauchst du für so ein
Spiel. Das hätte ich jetzt auch gleich mal eben. Boah, aber das ist ermüdend, was der durchgezogen hat.
Ja, das musst du auch bringen können. Respekt an den jungen Mann. Aber da war nie das Ansinnen erkennbar, dass er mit wütendem und verbissenem, vehementen Ground and Pound jetzt den Sargnagel einschlagen will. Das war nie. Ich weiß, einmal hat er den Rücken, aber verliert ihn dann so halb wieder, weil ein Hook war wenigstens drin. Das war nicht zwingend. Und ja, okay, so ab der Mitte des Kampfes merkst du einfach, Soriano knickt ein, verletzt sich vielleicht auch, kann ich nicht restlos beurteilen. Und Maximov ist am Ende der Fighter, von dem man das Gefühl hat, wenn das Ding jetzt noch 1-2 Runden gehen würde, dann würde das nach Hause holen, einfach übers Cardio und über den Stil. Aber da muss er einfach noch mehr machen. Das ist, Position ist das eine, aber wenn du in der letzten Runde 5 Takedowns holst und du schlägst hier 9 significant strikes. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Also du reitest 4 Minuten auf dem rum und schlägst den 9-mal.
Oh. Also ich glaube schon, dass es aber auch Mittelgewichte gibt, die es ihm leichter machen. Ich fand, Soriano hat wirklich auch gut gerungen, defensiv. Also jetzt nicht nur das Takedown abwehren, sondern auch das sich aus Positionen rausarbeiten und den da irgendwie nicht zu sehr machen lassen. Hat mich schon auch gefallen. Aber ja, will jetzt auch Maximow nicht in die Höhe heben. Wie du gesagt hast, er ist noch jung, auch jung in der MMA-Karriere. Man kann da auch lobende Worte finden, ne? Also es gibt ja viele talentierte Jungs oder auch Leute, die irgendwie in frühem Alter Techniken ganz gut gelernt haben, aber du merkst, die Disziplin ist nicht da. Bei ihm ist, glaube ich, eher andersrum. Wer das kardiotechnisch so runterarbeitet, der steckt schon Arbeit rein. Und ich glaube, der wird auch, so jemand wird auch Lücken schließen. Der wird schon nicht nur laufen gehen. Ja, bin gespannt.
Auch hier, ich glaube, erste Runde ist einfach mal Punahele Soriano. Letzte Runde ist sicher Maximov. Es kommt darauf an, wie wertest du Runde 2? Siehst du die Phasen, wo Soriano knackig trifft, oder siehst du die viele Kontrolle und 3 von 4 Takedowns von Maximov? Aber eine 30-27, also da habe ich echt ein Problem mit. Da habe ich wirklich ein Problem mit. Nee.
Es ist so schade, dass ich so abgestumpft bin und mir gerade denke, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber ja, du hast recht, man sollte sich drüber aufregen, nur wenn man.
Du hast schon auch einen Punkt. Es ist wirklich so. Du denkst, du siehst halt, ich meine, hier ist es tatsächlich nicht mal so schlimm. Wir kommen noch zum Schlimmsten. Also wie im Main Event mir jemand erzählen will, dass Jack Hermanson da 3 Runden gewonnen hat.
Da kann ich auch keine Rules rumschieben, wie ich will, und sagen, es ist Auslegungssache, aber nee, einfach nein.
Was
Es
zur Hölle?
gibt
Was
nichts.
hast du geschaut?
Keine
Also,
Ahnung.
Junge.
Ja, also zu der zweiten Runde habe ich noch mir aufgeschrieben, Soriano trifft halt auch viel zum Körper. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Es gab da oft Szenen, wie er ihm einfach nur dann in die Rippen hämmert und ordentlich reinhackt. Also das sollte man natürlich auch bei dem ersten Wertungskriterium mit aufwerten, mit berücksichtigen.
100%. Ich glaube, Maximov, so könnte man es vielleicht zusammenfassen, kann sich nicht beschweren, wenn er den Kampf durch Split Decision verliert.
Nee, kann er echt nicht.
Kann man jetzt nicht von Robbery sprechen oder so, oder dass es unverdient wäre. Das Ding stand auf der Kippe, er hat eine starke letzte Runde da gezeigt und das hat ihm den Kopf da aus der Schlinge gezogen. Aber sicher konnte sich keiner der beiden sein.
Ich glaube aber, der wird uns noch ein, zwei spaßige Kämpfe geben, wenn der auch nur annähernd, der redet auch ein bisschen ähnlich wie die Diaz-Brüder, gell? Habe ich so das Gefühl, wenn der ähnlich viel nimmt und die Cardio hat, ich glaube, dann ist er noch für ein, zwei gute Schlachten zu haben.
Kämpft aber nicht wie ein Diaz.
Nee, das
Also,
stimmt. Das stimmt.
es ist ein ganz anderer Kampfstil, aber hey, wenn er gewisse Elemente vielleicht noch hinzufügen kann, der ist noch so jung, ich weiß gar nicht.
97er Jahrgang, also Anfang 20, jetzt nicht 24 so. Nee, aber Dezember 97.
Ja,
Ja.
24.
Ja.
Wahnsinn. Ja, also Power to him. Guter Mann, guter Mann.
Safe.
Bisschen mit den Zwingenden noch. Mehr Trauen dann auch in den Kontrollpositionen. Hat ja offensichtlich das Cardio, aber ja, jetzt müssen wir den rosa Elefanten einfach mal ansprechen. Wir haben ihn lang genug vor uns hergeschoben. Jack Hermanson gegen Sean Strickland am Main Event. Für mich eine klare Sache. War jetzt nicht der beste Main Event aller Zeiten und Sean Strickland, für das, was er immer labert, war das auch nicht so abgeliefert. Kannst du auch gerne deine Meinung dazu sagen? Ich glaube, was eindeutig ist, wo wir uns beide übereinstimmen mit den Meinungen, ist Folgendes: Die Marschroute war hier einfach mal klar. Also, Jack Hermanson ist der bessere Grappler. Strickland marschiert konstant nach vorne mit seinem guten Jab, bricht die Gegner im Stand, wobei man auch seine defensiven Qualitäten auf jeden Fall mal loben muss. Also, er kämpft defensiv hervorragend, muss ich sagen. Aber wenn man halt sieht, dass Hermanson keinen seiner 8 Takedown-Versuche abschließen konnte in diesem Kampf, dann kann man schon ungefähr erahnen, auch wenn man es nicht gesehen hat, dass er sich diesen Abend anders vorgestellt hat. Es war ein guter Kampf von ihm, er war bemüht, will ich auch hier den Verlierer überhaupt nicht abwerten. Es kommt auch immer darauf an, wie kämpft man, finde ich. Da hatte Georg Schober hatte diese Woche einen guten Instagram-Post, wo er gesagt hat, keiner fragt immer, wie hat jemand gekämpft, alle fragen immer, wie ist ein Kampf ausgegangen. Das ist, finde ich, ein guter Ansatz, weil Hermann hat sich echt bemüht. An ihm lag es nicht, dass der Kampf so mittelmäßig war. Für mich war es was eher Strickland, was der alles rausgehauen hat, so in der Fight Week und auch wie der aufgesprochen hat, so in den letzten Wochen. Und dann hat er so auf Sicherheit gekämpft, fand ich. Weiß nicht, wie hast du es empfunden?
Genau so. Also zugegeben habe ich nichts anderes erwartet. Hat Strickland jeden anderen Kampf gemacht. Also für ihn ist, ich war es typischer Strickland, aufrecht laufen und viele Jabs schlagen. Ja, ich bin zugegeben nicht der größte Fan von ihm, auch wenn wir ein nettes Interview hatten mit jemandem, der großer Fan ist, aber oder gut sogar Buddy ist, da bin ich dann auch ehrlich genug zu sagen, ich bin es nicht. Also sowohl menschlich als auch sportlich. Also sportlich, weißt du, bin ich ja eigentlich eher sogar so Partei. Du sagst immer Power to him, könnte ich in dem Sinne auch sagen, er hat das Ding souverän runtergearbeitet. Ich hatte in keiner Sequenz Sorge, dass, was heißt Sorge, also in seinem Sinne mal gedacht, Sorge, dass er den Kampf abgibt. Und ihm sollte relativ egal sein, ob ich entertained davon war oder es abwechslungsreich fand. Also eigentlich bin ich immer der Meinung, ja gut, ist doch, also es geht um, am Ende des Tages geht es um Gewinnen und Verlieren, natürlich, ne, haben wir ja alles durchgekaut. Wie viele Zahlen verkaufst du, ist dann finanziell ein Faktor, aber erstmal geht es darum, gewinnst du einen Kampf oder verlierst du einen Kampf, und er hat in keiner Szene Probleme gehabt. Aber ja, ich sehe in dem Game irgendwie erstmal noch nicht so viel. Muss aber auch sagen, es täuscht auch, sollte man auch dann so ein bisschen sich mal vor Augen führen, mit was für Leuten der dann auch einfach dieses nur Jabs schlagen schon gemacht hat. Die Takedowns von Hermansen muss man auch so sehr abwehren. Ich hatte in der Anfangssequenz des Podcasts ja auch schon gesagt, dass ich von den Maid-Bewegungen ziemlich überzeugt war. Heißt, er hat auch ein gutes Verständnis für, was kommt jetzt entgegen. Aber wenn wir jetzt mal so weit gehen, und er wird da ja erfordert, die Leute reden schon drüber, hätte er es schon verdient. Wenn ich mir vorstelle, dass er mit jemandem wie einem Whittaker oder einem Izzy oder so im Stand steht, im Ring steht, hat er, glaube ich, riesige Probleme. Weil das halt anderes Level von Striking ist. Da ist ein ganz anderes Gefühl von Winkeln und von Striking-Varietät. Ich
Auch
glaube
mehr
auch.
Kicking-Game, glaube ich auch. Ne? Er kickt ja auch für meinen
Gar
Geschmack zu
nicht. Ist auch voll der Headhunter. Bearbeitet auch gar nicht den Körper. Ich bin großer Fan von ihm irgendwie als Mensch. Ich lache mich über den Tod.
Ich
Aber
überhaupt
finde
nicht.
zum Beispiel, finde aber Darren Till, über den rede ich, ist zum Beispiel jemand, der nicht so ein rundes Game hat. Ich finde es überraschend irgendwie, wie lange der sich so weit oben im Mittelgewicht hält. Aber das zum Beispiel auch so jemand, und dem würde ich eigentlich absprechen, dass er das Game hat, jemals Champion zu werden. Ich glaube auch so jemand, weil er ein anderes Gefühl für Distanzen und für Striking einfach im Generellen hat, macht Strickland eine ganz, ganz schwere Nacht und holt dem so einen richtigen Aha-Moment. Es ist ja nicht nur ein Jab-Schlag und es funktioniert ja nicht mit jedem. Also ich glaube, ja, Uriah Hall halt auch ziemlich kicklastig. Das war ein bisschen dieses Giga Chikadze Kevin Cater-Ding, den hat er halt neutralisiert, indem er ihm durchgehend im Gesicht hing. Jotko kann man letztendlich genau das Gleiche sagen. Und Hermansson ist halt leider Gottes selbst nicht der beste Striker. Ich sage es über jeden zweiten, auch den finde ich menschlich super. Der hat halt auch dieses typische Styles Make Fights, dem kannst du halt Gegner geben wie so ein Mershot, der wirklich guter Grappler ist, den zerlegt er halt am Boden, weil er halt sein Spiel spielt, nur deutlich schlechter. Aber nur weil der das halt mit Jack Hermanson gemacht hat, würde ich Sean Strickland sportlich dennoch auch noch nicht zu hoch einordnen. Muss ich persönlich sagen, vielleicht täusche ich mich da auch voll, fress die Worte, sobald der Champion ist, aber ja, weiß nicht. So überzeugt hat er mich selbst nach diesem Kampf immer noch nicht, muss ich sagen.
Ja, ich sehe es nicht ganz so schlimm. Also im Striking sehe ich ihn schon sehr stark, wobei ich dir recht gebe, an der Spitze gegen Israel Adesanya zum Beispiel, wenn man sich diesen Stil vorstellt, da wird das schon ein harter Tag im Büro, glaube ich. Das ist zu wenig variabel. Es ist einfach so gut in dem, was er macht, mit diesem langen Jab und mit diesen Schulterrollen und mit guten Maid-Bewegungen, mit dem Kopf auch. Er blockt auch sehr gut. Das ist gegen die meisten reicht, aber so gegen die Ultra-Elite, gegen den Robert Whittaker, glaube ich, stelle ich mir das auch schwierig vor, der dich mehr unter Druck setzt und da konstant in deinem Gesicht ist.
Ja, und der auch mit Finten arbeitet, der dich auch mal überlegen lässt, der dir mal Sorge macht, kommt da was oder kommt da nicht was, und dich mal da rumzuckt, und wenn du dich halt in die falsche Bewegung bewegst, halt lässt er dich in der Hand laufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er so Psycho ist und da gar nicht so viel rumzuckt, weil er sich denkt, gut, wenn ich die vor den Kopf bekomme, bekomme ich die halt vor den Kopf. Aber das machst du halt eine Runde lang und merkst dann, ja, Mist, tut schon weh so mit der Zeit. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob der so ein Vettori ist, der sich dann richtig einen abzappelt. Also das ist so jemand, da habe ich das Gefühl, der verliert ja sogar die Kontrolle über seine Motorik, wenn Izzy den da vor dem rumzuckt. Der fuchtelt ja wirklich vor sich hin und weiß gar nicht, was kommt. Weiß jetzt nicht, ob es so schlimm wäre. Aber ich glaube, mit jemandem, der dich, wie gesagt, dieses Gessen lässt, ich weiß gar nicht, wie man es gut ins Deutsche übersetzen lässt, der dich einfach beschäftigt, der dich
Der
nicht,
Rätsel aufgibt, ne?
ja, genau, der dich selbst hinterfragen lässt. Ich glaube nicht, dass der damit so gut umgehen kann. Weiß ich nicht. Irgendwie sagt mein Bauchgefühl, Nee, so versiert ist er nicht.
Nehmen wir mal die positiven Dinge. Also er hat jetzt 6 Siege in Folge, er ist ungeschlagen im Mittelgewicht. Und ich glaube, der Gamechanger bei ihm war ja dieser Motorradunfall 2018. Mhm. Also da hat er eine hohe Schadensersatzzahlung bekommen und musste sich keine Gedanken mehr darüber machen, wo das Geld herkommt. Er konnte sich voll aufs Kämpfen konzentrieren. Und wenn man diesen Schnitt sieht, diese Siegesserie, das ging ja da 2018 an gegen Nordin Taleb, wo er durch K.O. gewinnt und Jack Marshman dann durch Decision besiegt, Brandon Allen auch TKO schlägt, da ist das Ding so richtig ins Rollen gekommen. Also man hat gemerkt, wenn er nur noch trainieren muss, dann macht er natürlich logischerweise einen Sprung nach vorne, kann sich mehr konzentrieren auf das, was er macht, kann seine Fähigkeiten verbessern, auch der Wechsel zu Extreme Couture hat ihm sichtlich gut getan. Aber es war auch ein Gegner, wie du sagst, der schon auch maßgeschneidert ist für ihn. Also wir wissen alle, Herr Manson hat ein brutales Top-Game. Er kann natürlich boxen und kicken. Aber er musste in der Phase, wo es noch auf Augenhöhe war, so in der ersten Runde zum Beispiel, viel mehr machen als Strickland, um es auf Augenhöhe zu halten. Mhm. Der ist die ganze Zeit durchs Oktagon gerannt. Der hat unfassbar viel in die Beinarbeit investiert. Der hat sich konstant bewegt, hat unfassbar viel fintiert und mit dem Kopf gerollt und von allen Winkeln attackiert. Und Strickland ist nur da geschlagen und hat genauso oft getroffen. Und das meiste ist verpufft von Herrn Manson. Von daher, ja, da ist ein Qualitätsunterschied da in dem Level. Ich würde es wirklich gerne sehen, wenn er gegen Leute kämpft, die Elite sind im Stand in dieser Gewichtsklasse. Das ist für mich die Feuertaufe, die er noch schuldig ist. Lass es mich so formulieren.
Ja, ich will auch sehen, was passiert, wenn so ein Derek Brunson versucht, ihn runterzuholen. Ich weiß auch nicht, wie es dann aussieht, wenn er auf dem Hintern sitzt.
Athletisch nochmal eine andere Nummer ist, nochmal mehr Dampf hat auch, wenn er zum Double Leg kommt, da kommt ja doch was an. Ne? ja, aber trotzdem, ich muss sagen, Runde 1, möchte auch noch mal ein bisschen über Hermansen reden. Runde 1 war für mich Hermansen. Runde. Der hat da mehr gemacht, hat 2 Takedowns versucht, hat im ganzen Kampf keinen bekommen, aber hat viel mehr versucht, viel geschlagen, hat auch besser gekickt als Strickland, also war knapp. Klar, der Jab von Strickland ist immer klasse, aber ich würde die erste Runde wirklich guten Gewissens an Hermansen geben, weil Strickland da für mich fast nichts versucht hat. Also er wollte ihn ein bisschen lesen, ein bisschen ausloten, okay, wollte ein bisschen abtasten, aber die erste Runde, die gebe ich noch Hermansen. Dann wird es immer dubioser, wenn ich hier auf die Punktzettel schaue, dass da Hermansen, ich glaube, ich muss nochmal nachschauen, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, aber ich glaube, Hermansen hat von 2 Punktrichtern, von Sal D'Amato, gut, das ist sowieso ein eigenes Kapitel, aber auch von Derek Cleary die 3. Runde bekommen.
Die 3. Ich dachte, wir sind jetzt bei der 2. Da hätte man sagen können, ja, Hermansen hatte 1, 2 ganz gute Kombinationen.
Ja, aber wird auch am Ende wird er hingesetzt. Also ja, klar, das ist kein klassischer Knockdown, wie man ihn werten würde, weil er ist halt nicht so ans Kinn und er liegt unten, sondern der geht halt auf die Deckung und das Ding ist halt so saftig, dass er halt nach hinten umfällt, so 5 Sekunden vor Schluss. Aber das ist mein letzter Eindruck in einer knappen Runde. Wenn der eine trifft, rührt sich nichts und der andere trifft halt mal so halbwegs und der setzt sich halt gleich ab. Deswegen hätte ich ja gesagt, auch die 2. Runde gebe ich Strickland. Aber Runde 3 ist ja dubios.
Ja, da allerspätestens war halt so das Momentum ganz weg. Also ich hatte am Anfang halt noch so positiv im Gefühl, dass Hermansen sich nicht in diesen Druck von Strickland ziehen lässt, also nicht so in den Rückwärtsgang drängen lässt. Und für mich war spätestens hier der Punkt angekommen, wo das durchgehend der Fall war. Und dann verlierst du halt gegen Strickland. Wenn der wirklich nur auf dich zulaufen muss und dir immer, wenn die Distanz doch da ist, diesen langen Jab ins Gesicht drücken darf, dann hast du halt ein Problem.
Also Runde 3, ich habe hier die Statistiken. Das, ja, Hermansen hat 26 Significant Strikes und Strickland 27. Sind wir uns ja einig, Strickland hat in diesem Kampf zu wenig gemacht. Aber jetzt kommt's. Trefferquote von Hermansen ist halt 34% und sinkt zum Ende hin noch fast gegen 30, also trifft immer weniger. Und Strickland hat eine 45-prozentige und die steigt zum Ende konstant. In den letzten beiden Runden ist er bei 50% und Hermansen gerade so in den unteren 30ern. Und das hat man hier gemerkt. Macht euch mal die Mühe bei dem Kampf und achtet auf die Atmung von Hermansen und auf die Atmung von Strickland. Hermansen schießt zum Takedown rein, Strickland hat den Mund zu, der atmet durch die Nase weg. Also der sofort Underhook, pummelt sofort, Grip-Fighting, Hand-Fighting, ist nie gefährlich. Von den 8 Takedowns ist kein einziger auch nur ansatzweise gefährlich. Strickland macht sofort das Richtige. Schießt rein, holt sich die Underhooks, hebt den weg oder pammelt raus, löst den Grip, macht er vorbildlich. Also Takedown-Defense 1A, gibt es nichts zu kritisieren. Aber im Stand, da bläst halt Hermanson wie so ein altes Postpferd, das die Kutsche ziehen muss, und Strickland hat einen geschlossenen Mund und feuert seine Jabs raus. Also da kann man doch nicht als Judge sehen, dass Hermanson die Runde gewinnt. Der muss doch auf 120% brennen, damit er einigermaßen mit dem anderen mithalten kann, und der schlägt halt einfach, keine Ahnung, 15-20% mehr Treffer ins Ziel als Hermanson. Das muss doch sehen als Judge. Also es tut mir leid, Freunde der Sonne. Also Runde 3, 2 Judges geben die an Hermanson.
Vielleicht hat das hohe Volume ja irgendwie die Judges beeinflusst. Also man kann natürlich schon sagen, wenn ich mehr treffe, aber trotzdem nur 30% treffe, also richtig viel machen muss, aber ich treffe halt mehr, dann ist ja egal. Also ja. Mein Ergebnis ist trotzdem letztendlich mehr. Also das ist natürlich erstmal kein Faktor, aber es gibt trotzdem ein gutes Bild über diesen Kampf, dass er halt voll ackern musste. Vielleicht hat das ja so ein bisschen das ein oder andere Bild verzerrt. Also da musst du halt als Judge ausgebildet sein, dass du das siehst, was ist da aber einfach.
Dann schaue ich in das Gesicht von Hermanson, ja, und schaue in das Gesicht von Strickland. Eben. Und da war ja nichts. Ne? Hermanson ausgeschaut, als hätte er in ein Hummelnest geschaut oder so. Und Strickland war ja nicht mal am Atmen. Also effective striking. Der eine, beide treffen fast gleich viel, aber der andere braucht halt 15, 20 Versuche mehr. Sehe ich. Keine Ahnung. Egal. Runde 4, Hermanson versucht einen Single Leg, habe ich mir aufgeschrieben, bekommt ihn nicht und muss weiter boxen. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben.
Bei mir steht vergeblicher Single Leg, das war's.
Ja, genau. Muss weiter boxen. Das ist mein Stichpunkt hier für Runde 4. Ja, wie soll ich das noch weiter erörtern? Ich glaube, das sagt einiges. Also Sean Strickland ist defensiv brutal gut. Mhm. Die Frage bleibt halt in diesem Kampf, und deswegen ist es für mich auch keine gute Leistung gewesen, warum hat er so wenig gemacht? Hermanson hat ihn nie gefährdet. Er war immer Herr der Lage. Sein Jab hat die Distanz kontrolliert. Alles okay. Warum hat Strickland so wenig gemacht? Er hat die härteren Treffer geblockt. Er hat die Takedowns vermieden. Er war voll in Kontrolle. Er war voll auf dem Fahrersitz und hatte das Lenkrad mit beiden Händen in der Hand. Warum hat er so wenig gemacht? Er hat ja nach dem Kampf gesagt, ja, die UFC-Offiziellen haben da mit dem Titelmatch gewunken und das hat ihn ein bisschen unter Druck gesetzt und er wollte halt dann einfach nur noch gewinnen und hat nicht mehr auf die Art und Weise geschaut. Für mich hat er einfach zu wenig riskiert. Kann sein, dass ihn das ein bisschen gelähmt hat. Er hätte wesentlich mehr machen können, vor allem in den letzten 2 Runden. Da hat Hermanson dicke gepumpt und konnte gerade noch so mithalten. Und Strickland hatte man das Gefühl, hatte wirklich noch was im Tank.
Ja, wenn du dich halt richtig reinlehnst und vielleicht auch mal irgendwie bisschen nach oben gebeugt bist und so ein bisschen die Takedown-Defense, weil irgendwie beide Hände doch beschäftigt sind, vergisst, dann kann halt so ein Hermanson noch drunter abtauchen, vielleicht landest du dann doch auf dem Rücken. Aber gut, gegen Ende war der so platt, das hätte ich eigentlich auch nicht kommen sehen. Ja, weiß, natürlich musst du, also an so einem Punkt im Ranking, wenn du dir wirklich erhoffst, dieser Sieg wird mein Titelshot, dann musst du liefern. Aber am Ende des Tages bin ich dann doch auch der Meinung, also prinzipiell bin ich der Meinung, du, wenn das Ding wirklich läuft, so wie du es arbeitest, dann arbeitest runter. Trotzdem klar, um einen Stempel zu setzen, um den wirklich im nächsten Kampf zu haben und die Cannoneer und Bronsons zu übergehen, da musst du halt jemanden finishen. Das sollte klar sein, natürlich.
Ja, da gehe ich total mit. Ich glaube auch, wenn man das kommende Wochenende sieht, Cannoneer und Bronson, wenn da einer abliefert, hat safe, er den Title Shot.
Ja.
Und Strickland kann mit der Performance jetzt halt nicht unbedingt einen fordern. Das war zu wenig zwingend, das war zu wenig Risiko. Und die Tatsache, dass du es halt dann doch noch so knapp machst, dass die Judges dann es irgendwie so verkacken, dass es eine Split Decision wird, das sagt ja auch einiges irgendwie. Also gut, Saldamato, das Fass werde ich jetzt gar nicht aufmachen, weil der Mann triggert mich hart, muss ich sehr ganz ehrlich sagen. Schon.
Wirklich, das ist ein Name, der bei solchen Themen sehr, sehr auffällig oft am Start ist. Ja,
aber verrückt. Ja, ist jetzt nicht irgendwie die Leistung, wo du schreist, ja, Israel Adesanya versteckt dich, jetzt kommt Sean Strickland.
Niemals. Das heißt für dich, er will Vettori nicht kämpfen, wir hätten dann halt diese 2 Duelle Whittaker Adesanya, da könnte er vielleicht einen Verlierer draus haben. Bronson Cannonier kann natürlich einer von beiden sein und so ein Paulo Costa springt dann noch rum.
Würde alles gehen irgendwie, weil die kämpfen ja schon am kommenden Wochenende, so die Rekonvaleszenzzeit wäre für auch einen Verlierer ähnlich jetzt. Ja, da könnte ich mir alles vorstellen.
Was für eine Zeit? Bitte? Was für eine Zeit?
die Zeit, sagen wir, einer von Kennedy und Brunson wird.
Ich habe verstanden, was du mir sagen willst, aber Rekon.
Adoleszenzzeit, also ja. Der Zeit, die er benötigt, um sich wieder zu erholen, wäre ja dann möglich, wenn man sagt, Strickland kämpft vielleicht so gefühlt in einem halben Jahr wieder. Wäre ja alles möglich. Costa sehe ich nicht ganz drin.
Der ist ja auch im Light Heavyweight, was rede ich denn da? Also ja, vielleicht darf er inzwischen wieder runter, aber nee. Der hat doch eigentlich gesagt.
Sehe ich nicht, nee. Stimmt, stimmt. Aber ja. Ja, Cannonier Brunson. Wir gehen mal davon aus, Cannonier Brunson, der Sieger, kämpft gegen Izzy.
Und dann der Verlierer vielleicht.
Oder Whittaker.
Hey, wer sagt das? Der Verlierer aus Adesanya Whittaker.
Wir gehen davon aus, dass Adesanya gewinnt jetzt, weil in unserer Rechnung. Ist natürlich total auf dem Blatt, 50-50. Also in der nächsten Ausgabe werden wir es hören. Für mich ist das noch keine Gmade Wiesen, wie wir in Bayern sagen. Also Whittaker wird anders in diesen Kampf gehen. Aber wir spielen es mal durch. Sagen wir, Whittaker gewinnt.
Mhm. Dann ist es ein Rematch.
Dann ist es ein Rematch, ne? Deswegen, das war so
Adesanya, mein Gedanke. Okay, Adesanya gewinnt, okay. Mhm.
Sag mal, Adesanya gewinnt dann gegen Whittaker oder den Verlierer aus Brunson Cannonier.
Ich würde ehrlich gesagt letzteres sagen. Aber auch, glaube ich, weil ich Strickland nicht mag. Ich glaube, das spielt nicht in meinem Kopf.
Aber so ein Test ist er mir noch schuldig. Mhm. Also ich kann nicht sagen, nach dieser Leistung jetzt, keine Ahnung, sagen wir nochmal ein anderes Szenario, Whittaker gewinnt jetzt am kommenden Wochenende und jetzt muss Sean Strickland gegen Whittaker kämpfen. Nee. Mhm. Also das könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich sage, da muss mindestens noch ein Prüfstein, so ein Top-5-Kämpfer muss er mir noch besiegen, um mir zu zeigen, ja, ich hätte den Title-Shot verdient.
Aber du hast doch auch, du holst dir doch auch keinen Title-Shot. Also ja, kann schon passieren, aber weil du dann den Verlierer aus Bronson Cannonier besiegst. Irgendwie ist das für mich auch so, ja gut, Momentum hatte der Typ, den du dann besiegt hast, ja auch gerade nicht.
Das ist schwierig. Ja, Brunson Cannonier sind schon etablierte
Top-5. Safe. Aber ja, ist schwierig. Ich bin gespannt, wie die UFC sich da entscheidet. Vielleicht wird da ja auch ganz dubios, keine Ahnung, so ein Bruno Silva, Alex Pereira, weil die voll eindrucksvoll, einer von beiden gewinnt, super weit hochgeschossen und kriegt schon so einen großen Test oder was weiß ich was.
Wir sind ja ein Raummatch gewesen, ne? Haben wir ja gesagt, Adesanya gegen Pereira.
Man darf gespannt sein. Das Mittelgewicht ist auf jeden Fall gerade im Fokus. Ich würde sagen, wir beenden die Folge vorerst hiermit, haben die Fight Night durchgequatscht und nehmen gleich nochmal eine Folge oder später auf jeden Fall eine Folge nochmal für euch zu genau diesem Titelrennen im Mittelgewicht auf. Bin sehr gespannt. Du hast da ja schon, und da bin ich bei dir, schon mal so ein bisschen angerissen. Für dich ist das kein eindeutiges Ding, wie du dir so ein bisschen vorstellen kannst, wie die Kämpfe verlaufen würden. Ich danke an der Stelle einfach fürs Zuhören, fürs Zuschauen und würde die letzten Worte an dich übergeben.
Ja, wichtig sind natürlich, sage ich ja jedes Mal, Abos, Leute. Ne? Wir eiern hier mit 300 Abonnenten rum und liefern euch diese Woche, wenn es gut läuft, mindestens 3 Videos. Wir brauchen Abos. Verbreitet die Liebe, spread the word, sagen die Amerikaner. Ne? Schreit es auf dem Marktplatz oder morgens an der Bushaltestelle, Championship Round, oder werden Leute fragen, was mit dir los? Und dann kannst du das erklären. Ne? Also, dass man hier abonnieren sollte, auf jeden Fall mal kommentieren und liken sollte. Ich finde ja Menschen nicht gut, die so ein Video anschauen, eine Stunde lang, lassen weder ein Abo da, noch einen Kommentar oder ein Like. Irgendwas. Ich will irgendeine Reaktion. Wenn du da draußen bist, fühl dich schlecht, wenn du nichts machst von diesen 3 Optionen. Ne? Wenigstens mal den Daumen hochdrücken oder ein Herzchen. Wir haben ein paar so Leute, die machen immer ein Herzchen.
Nein, Mann. Dan Nilsson ist einer, aber es sind mehrere. Max, sorry, ich habe den Namen nicht auf dem Schirm, aber ihr beiden auf jeden Fall. Es gibt 2 Leute, die das wirklich konsequent durchziehen. Die Liebe geht auf jeden Fall zurück.
Zeigt mir irgendwas. Eine Reaktion. Ansonsten seid ihr Steine. Ich
muss nachschlagen, das war jetzt ein bisschen unangenehm.
Keine Ahnung, macht mal so hier, fühlt, ob ihr Puls habt, und wenn ihr keinen habt, solltet ihr spätestens morgen zum Arzt gehen. Wahrscheinlich schon zu spät, aber ihr müsst mir irgendeine Reaktion geben. Wir zeigen euch Liebe, wir sitzen hier spät abends und nehmen Videos auf, und Abo am besten, Kommentar wenigstens und Like auf alle Fälle. So würde ich es mal priorisieren. Ne? Und,
so, in diesem Sinne, so wie Danielson und MacMorph. Jetzt habe ich die beiden erwähnt.
Shoutout an alle, die immer kommentieren und schlaue Fragen stellen. Irgendwann machen wir auch mal so einen Fragenpot, glaube ich, wo sehr wir mal auf die ganzen Hörerfragen eingehen. Machen wir auf jeden Fall. Es wird weiter Interviews geben. Wir werden vorausblicken auf UFC 271. Wir werden ein Review machen zu UFC 271. Wir möchten auch demnächst, jetzt wenn es mit der Pandemie denn so Gott will, leichter wird, dann gewisse Fighter auch mal persönlich aufsuchen in ihren Camps und da vor Ort mal was drehen und so weiter. Ihr könnt euch uns aber auch gerne eure Ideen schreiben. Für das ist die Kommentarspalte da. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr hören? Welche Themen sollen wir besprechen? Alte geschichtliche Sachen? Sollen wir vorausblicken? Sollen wir zurückblicken? Sagt es uns einfach. Ne? Also nur den Redenden kann geholfen werden, liebe Championship Rounds Gemeinde. Und ja, in diesem Sinne, wenn ihr jetzt gleich das Abo da lasst, das ihr vielleicht noch nicht da gelassen habt, dann kann sich euer Dorfpfarrer Sebastian Hackel auch schön langsam verabschieden und sagen, dass diese Ausgabe eingetütet ist. Schaut euch das nächste Video an.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.